Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Jesaja 43, Vers 1 bis 7, der größere Zusammenhang, aus dem auch der Wochenspruch dieser Woche stammt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist, weil ich dich lieb habe. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Amen. Liebe Gemeinde, wann haben Sie zum letzten Mal über Ihre eigene Taufe nachgedacht? Vielleicht sagt der eine oder andere, wie soll ich das denn? Wie kann ich das tun, wenn ich sie gar nicht bewusst miterleben konnte? Ich war damals vielleicht ein paar Wochen oder Monate alt. Und dennoch, es lässt sich manches in Erfahrung bringen. Es gibt die Eltern und Paten, die ja nicht umsonst Taufzeugen genannt werden. Man kann sie ansprechen. Vielleicht gibt es auch Bilder, die so manchen Hinweis geben, und der Taufspruch lässt sich bestimmt noch irgendwie ausfindig machen. Erinnerungsmaterial gibt es, denke ich, genug. Die Frage ist, ob wir daran anknüpfen, ob wir uns mit dieser Frage einlassen. Der heutige Sonntag gibt uns viel Gelegenheit dazu, denn in jedem Jahr wird an diesem Sonntag, am sechsten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, an die Taufe erinnert. Die verschiedenen Predigttexte an diesem Sonntag haben dieses Thema im Blick, auch der heutige aus Jesaja 43. Vielleicht erinnern Sie sich auch, so im Nachdenken, im Rückblick, an manche intensive, aber doch letztlich endlose Diskussion zum Thema Kinder- oder Erwachsenentaufe. Meist wird in solchen Gesprächen die Kindertaufe auf den Aspekt reduziert, man will dem Kind etwas mitgeben, etwas Gutes, Hilfreiches fürs Leben, und dazu gehört nun auch mal die Taufe, quasi wie die Schluckimpfung im Kleinkindalter. Demgegenüber wird bei der Erwachsenentaufe betont, auf das Bekenntnis des eigenen Glaubens kommt es an. Wo kein Glaube ist, da macht dann die Taufe keinen Sinn. Doch beide Verständnisse sind meines Erachtens falsche Alternativen, wo sie zum einen gegeneinander ausgespielt werden, zum anderen aber und vor allem, wenn bei der Taufe nur noch von uns Menschen her gedacht wird. Denn dann verkennen wir grundlegend, was Taufe im biblischen Sinn heißt. Es ist ein hoheitlicher Akt Gottes. Weder Bekenntnis oder Wunsch der Eltern allein, noch allein Glaubensbekenntnis des Einzelnen. Gott handelt. Und weil er handelt, deshalb haben wir als Christen überhaupt eine Chance, im Glauben festzubleiben. Gott handelt. Das wird nicht nur hörbar, das wird sichtbar und erfahrbar in der Taufe. Und wie Gott handelt, das beschreibt unser Predigttext aus Jesaja 43. Und zwar in dreierlei Weise. Erstens, Gott sagt, ich habe dich erlöst. Zweitens, Gott sagt, ich bringe dich durch. Und drittens, Gott sagt, ich hole dich heim. Erstens, Gott sagt, ich habe dich erlöst. Die Juden damals lebten im Exil. Nicht umsonst waren sie dort. Denn Gott hat ihnen diese Folge angekündigt, wenn sie weiterhin ohne ihn leben wollten. Immer wieder rief er sie zur Umkehr. Einzelne haben diesen Ruf gehört, aber das Volk als Ganzes kehrte nicht um. Und so kamen nach einigen Jahren die Babylonier. Sie verwüsteten das Land, zerstörten eine Stadt nach der anderen und schleppten jeden Juden fort. Sie machten ganze Sache. Und dennoch, auch in der Fremde, im Exil, braucht es Jahre, ja Jahrzehnte, bis sich das Volk Israel wieder neu auf seine Grundlage besann. Auf den Gott, den Alleinigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und als diese kleinen Anfänge deutlich wurden, da begann Gott von seiner Seite wieder ganz neu mit diesem Volk und verkündigte durch Jesaja: Und nun endlich, spricht Gott der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Darauf hat Gott gewartet, und nun will er ganz neu beginnen. Jesaja kündigt die baldige Rückkehr in die Heimat an. Aber vom ganzen Abschnitt her und vom Textzusammenhang wird deutlich, dass weit Größeres hinter dieser Aussage steht: Ich habe dich erlöst. Erlösung betrifft nicht nur Irdisches. Erlösung im Alten wie im Neuen Testament meint einen umfassenden Neuanfang, der von Gott ausgeht. Davon spricht auch das Bild, das Jesaja hier in diesen Worten gebraucht. Ich habe dich erlöst, heißt, Gott hat dich freigekauft. Und Jesaja denkt dabei an Gefangene in der Wüste. Ihre Karawane wurde überfallen, ausgeplündert und sie selber gefangen genommen. Die einzige Aussicht war, lebend als Sklave verkauft zu werden. Dass jemand sie hier in der Wüste irgendwo im Wüstensand finden, ja und auch noch befreien könnte, war schier unmöglich. Doch Jesaja betont, dieses Unmögliche tut Gott bei seinem Volk. Er findet uns und er bezahlt das Lösegeld für den Freikauf. Er kann erretten und befreien. Alle Voraussetzungen dafür sind bereits geschaffen. Wir brauchen diese Realität nur noch wahrnehmen und annehmen. In dieser Zusage, ich habe dich freigekauft, fließen Altes und Neues Testament zusammen. Jesaja kündigt die Erlösung nicht nur an, er setzt sie in seiner Zeit bereits voraus. Ich habe dich erlöst, sagt Gott. Er sagt es, obwohl sich die Grundlage der Erlösung erst 6 Jahrhunderte später in Jesu Tod erfüllt. Doch Gottes Wille ist bereits eindeutig und er kommt zum Ziel. Sein Ziel ist die Erlösung der Menschheit. Jesu Leben, Jahrhunderte später, ist das Lösegeld, das Gott für uns und für die ganze Menschheit bezahlt. An unserer Stelle stirbt der Sohn Gottes, den Jesaja als Knecht Gottes bezeichnet, damit die Schuld der ganzen Menschheit bezahlt ist. Und sie ist bezahlt, bis auf den letzten Pfennig. Wir brauchen nichts dazulegen, aus eigener Tasche zuzahlen oder anzahlen. Doch wenn wir Jesu Stellvertretung für uns gelten lassen, dann erhebt Gott Anspruch auf unser Leben. Er sagt, ich habe dich erlöst Du bist mein. Diese Grundlage, die Erlösung durch Christus und den Anspruch Gottes, die Gott schon längst gesetzt hat, bevor wir leben, gelebt haben, verdeutlicht zeichenhaft die Taufe. Das Wasser bei der Taufe weist darauf hin, dass wir von aller Schuld gereinigt werden müssen, dass wir Erlösung brauchen. Ja, noch mehr. Früher wurden Täuflinge ganz untergetaucht, als Zeichen, dass das alte Leben untergeht, ertränkt wird und dass ein neues Leben mit Gott beginnt. So wie Jesus in den Tod hinunterging und aus dem Tod wieder auferstand. Darin weist die Taufe eindeutig auf Jesu Tod als Grundlage für das neue Leben im Glauben hin. Ohne Jesu Tod an unserer Stelle wäre Glaube an Gott nicht möglich. Wir müssen uns immer wieder neu diese Grundlage als Einzelne wie auch als Gemeinde vor Augen halten. Gott hat gehandelt schon lange, bevor wir lebten, schon lange, bevor wir denken konnten. Jedes Mal, wenn ich eine Taufe miterlebe oder wenn ich über meine Taufe nachdenke, wird mir das eine bewusst, dass Gott mich erlöst hat, dass er will, dass ich zu ihm gehöre. Ich soll sein sein. Die Frage bleibt, ob ich das will, ob ich diesen Anspruch gelten lasse und mich darauf einlasse. Das geschieht in dem Schritt des Glaubens, indem ich die Vergebung annehme und mein ganzes Leben Gott anvertraue. Wo ich dies wage, wird mir auch die umfassende Bedeutung der Erlösung deutlich. Sie ist viel mehr als politische Befreiung und materielle Verbesserung. So wie es damals das Volk Israel erlebte, aus der Fremde endlich nach Hause zu kommen, endlich wieder Volk zu sein. Erlösung durch Christus macht viel mehr frei zu einem neuen, umfassenden Leben mit Gott in dieser Welt. Beides gehört zusammen. Vergebung und Übergabe meines Lebens in Gottes Hände. Vielleicht fällt es deshalb manchem so schwer, Vergebung für sich zu erbitten, weil Vergebung Folgen für mein weiteres Leben hat. Gott sagt, du bist mein. Dieser Herrschaftsanspruch Gottes mag vielleicht anfangs befremden, aber im Grunde steckt in ihm eine ganz tiefe Zusage. Zweitens, Gott sagt, ich bringe dich durch. Gott sagt, ich bringe dich durch. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Eine tiefgreifende Verheißung Gottes. Ich stehe zu dir, ich bringe dich durch, ich führe dich zum Ziel. Diese Zusage Gottes brauchen wir als Christen in dieser Welt. Um in dieser Welt bestehen und im Glauben Schritte nach vorn gehen zu können. Immer wieder begegne ich Menschen, die von Angst und Sorge geprägt, ja teilweise sogar gequält sind. Auch Christen kommen hier ins Fragen, nicht allein durch die Nöte von anderen Menschen. Wir kommen in Lebenssituationen, in denen wir den Eindruck haben, das kann doch nicht Gottes Wille sein. So viel kann Gott von mir doch nicht erwarten. Diese Krankheit zernagt meinen Lebensmut, greift den Glauben an und zerstört ihn. Die Situation am Arbeitsplatz und in der Familie spitzt sich mehr und mehr zu, sodass ich immer weniger einen Ausweg weiß. Kann das Gottes Wille sein? Tiefgreifende Veränderungen in unserer Welt schüren zusätzlich Ängste. Die Angst unserer Vorfahren vor Naturgewalten, vor Blitz und Unwetter ist heute vielschichtiger geworden. Denn wir erkennen, dass wir als Menschen manches selbst verursacht haben. Die Umweltverschmutzung, den sterbenden Wald, das immer größer werdende Ozonloch, das wahrscheinlich weltweite Auswirkungen hat, die Verwahrlosung unseres Innenlebens durch unsaubere Bilder, durch Gewalttätigkeit und Willkür, die wir in uns hineinziehen und die keine Grenzen mehr kennen. Davor kann man nicht die Augen verschließen. Wir haben berechtigt Grund zu Angst und Sorge. Oft aber gestehen wir uns diese Ängste nicht ein. Wir zeichnen viel lieber ein falsches Bild von unserem Leben, ein Bild, in dem Niederlagen, Rückschläge und Probleme kaum einen Platz haben. Krankheiten erscheinen wie Betriebsunfälle, die schnell wieder in Ordnung gebracht werden müssen. In dieser Hinsicht lassen wir uns als Christen vielfach von unserer Gesellschaft und der dort herrschenden Meinung bestimmen, viel eher als durch Gottes Wort. Denn nicht umsonst sagt Gott auch in unserem Predigttext heute: Fürchte dich nicht. Das heißt doch nichts anderes, als dass Gott weiß, wie viel Ängste wir haben und dass es berechtigt Grund zu Angst und Sorge gibt. Er sagt uns hier sogar auf den Kopf zu: Das Wasser wird dir bis zum Hals stehen und vielleicht sogar darüber hinaus. Du wirst ins Feuer der Sorge, in Anfechtung und Zweifel hineinkommen. Als Christen bleiben wir gerade nicht vor den Problemen und Nöten dieser Welt verschont. Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst. Und wenn wir nachlesen, wie Jesus die Entwicklung in dieser Welt beschreibt, dann ergeben sich oder finden wir erstaunliche Parallelen bis in unsere heutige Zeit hinein. Nirgendwo in der Bibel wird uns verheißen, dass die Nöte dieser Welt vor der Tür unseres Lebens Halt machen. Und dennoch leben wir vielfach in dieser Vorstellung. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr an die guten, fetten Jahre in den letzten 2, 3 Jahrzehnten gewöhnt. Doch Gott nimmt auch in unserem Text hier die Illusion fort. Wir werden nicht verschont. Nöte können unseren Lebensnerv aufs Empfindlichste treffen. Es können tiefe Zweifel auch am Glauben aufkommen. Dass wir in solche Lebenslagen kommen, liegt nicht an Gottes Willen und auch nicht daran, dass er straft. Es ist vielmehr allein in unserem Menschsein begründet, dass wir ein Teil der gefallenen Schöpfung sind. Und solange wir Menschen sind, werden wir Anteil haben auch an den Nöten der Menschen, der Menschheit und der Welt. Aber so selbstverständlich dies auch ist, so deutlich gilt uns als Christen diese Zusage Gottes: Ich bringe dich durch. Es liegt nicht an dir, an deiner Kraft, an deinem Vermögen, dass du ans Ziel kommst, dass du im Glauben feststehen kannst. Es liegt an Gott. Er führt uns auch in die Tiefe und durch die Tiefe zum Ziel. Weiterkommen kann in manchen Fällen äußere Hilfe bedeuten. Weiterkommen kann aber auch heißen, dass sich äußerlich gar nichts ändert. Wesentlich vielmehr ist, dass Gott die Gelassenheit und Zuversicht in mir wachsen lässt: Ich bringe dich durch, weil ich dich lieb habe. Du bist so wertvoll in meinen Augen, dass ich dich niemals fallen lasse. Es gibt Lebenslagen, in denen ich als Christ mit Gott hadern kann, wo ich scheinbar nicht mehr glauben kann. Da zerbricht spätestens alles geistliche Leistungsdenken. Aber dennoch darf ich spüren, wie Gott mich festhält. Weil er mich hält, Deshalb kann ich Christ sein und Christ bleiben. Von Martin Luther wird erzählt, dass er in solchen Zeiten tiefster Not und Zweifel einen Stift nahm und auf seinen Schreibtisch schrieb: Ich bin getauft. Wo er selber nicht mehr weiter wusste, wo er sich selber nicht mehr halten konnte, ja, wo sein klares Bekenntnis von Jesus als Erlöser ins Wanken kam, da fand er an diesem Zeichen der Taufe einen neuen Halt. Sie war für ihn das sichtbare, unanfechtbare Zeichen der Liebe Gottes über seinem Leben. Wenn er sich nicht mehr halten kann, dann sagt Gott: Ich halte dich, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bringe dich durch, weil ich dich liebe. Und das Dritte: Gott sagt, ich hole dich heim. Gottes Verheißung in dem Buch Jesaja hat ein klares Ziel. Er sagt: So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden: Gib her, und zum Süden: Halte nicht zurück. Bringe her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die du mit meinem Namen, die nach meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Der Gang durch Feuer und Wasser, durch Anfechtung und Not ist nicht endlos. Gott führt seine Leute zusammen, er holt sie heim zu sich, nach Hause. Was damals mit dem Perserkönig Kyros begann, ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Das Volk Israel durfte nach Hause gehen, in sein Land und in seinen Staat. Es durfte wieder neu beginnen, neu aufbauen. Und dennoch ist dieses Volk weit verstreut in alle Himmelsrichtungen. Doch so gewiss, wie sie aus dem Exil nach Hause gehen durften, so gewiss wird Gott diese Verheißung erfüllen und alle zusammenführen in diesem einen Volk. Diese Zusage Gottes an sein Volk Israel ist auch ein Gleichnis für uns als Christen. Wie damals durch Kyros, so helfen bis in die heutige Zeit hinein auch politische Ereignisse in der Weltgeschichte, dass sich die Gemeinde Jesu Christi in der ganzen Welt ausbreiten kann. Gott schenkt es, dass Menschen den Weg zu ihm finden. Gott ermöglicht, dass Menschen in Jesus die Erlösung ihres Lebens entdecken und gegen allen äußeren Augenschein, gegen alle Anfechtung und Unterdrückung gilt auch für unsere Zeit, dass Gott sein Ziel vollendet, dass er sich seine Gemeinde aus allen Völkern herausruft und am Ende der Zeit zusammenführen wird. Keiner wird fehlen, der schon jetzt auf die Erlösung durch Jesus Christus baut. Ein kleiner Vorgeschmack auf diese große Gemeinde Jesu, das neue Volk Gottes am Ende der Zeit, ist jede einzelne Gemeinde vor Ort. Sicher, es gibt in ihr viel Unvollkommenheit. Wo Menschen sind, da menschelt's auch. Und dennoch ist es und bleibt es Gemeinde Jesu, die er zusammenruft, die er aufbaut und weiterführt. Es ist die Gemeinde derer, die auf der Erlösung durch Jesus Christus stehen und wissen: Gott hat uns gerufen und bestimmt, dass wir ihm zur Ehre leben. Grundlage dafür ist, dass Gott uns gerufen hat und als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammengestellt hat. Wir haben uns nicht selbst gesucht. Gott will, dass wir zusammen leben, über alle Grenzen und Unterschiede hinweg, weil Gott uns und seine Gemeinde nach Hause führt, dürfen und sollen wir auch einander Heimat in geistlichem und leiblichem Sinn gewähren. Gott gibt uns einander deshalb als Ansporn und als Hilfe auf diesem Weg zu seinem Ziel, der letzten Gemeinde in seinem Reich. Auch hierin ist meines Erachtens die Taufe ein sichtbarer, ein eindeutiger Hinweis, denn sie zeigt uns, dass wir alle, nicht nur ich selbst, auch die anderen, unter der Herrschaft Jesu Christi stehen. Gottes Wort, du bist mein, heißt zugleich auch, ihr seid mein. Wir können uns als Christen nicht auf uns selber beschränken. Wir können uns nicht auf das persönliche Seelenheil zurückziehen. Wir sind vielmehr durch Gott hineingestellt in die Gemeinschaft aller derer, die seinen Namen tragen, bei allen Unterschieden, die es gibt. Auch unser Miteinander in der Gemeinde hier vor Ort soll Gott die Ehre geben. Keiner steht dabei höher als der andere, denn jeder von uns lebt einzig und allein davon, dass Gott ihn erlöst hat, ihn durchbringt und nach Hause führt. Deshalb ist es, denke ich, geradezu selbstverständlich, dass wir auch einander vergeben, dass einer dem anderen auf diesem Weg nach Hause hilft. Sind wir dazu bereit? Unsere Taufe stellt uns unmissverständlich in die Gemeinde Gottes hinein und verpflichtet zum Dienst an ihr. Auf diesem Weg in der Gemeinschaft und immer wieder neu zur Gemeinschaft führt uns Gott zum Ziel. Denn er handelt, er hat uns erlöst, er bringt uns durch und er holt uns heim. Amen. Und der Friede Gottes, der über allen unseren Ängsten und Sorgen steht, der stärke uns und gebe uns Kraft auf diesem Weg im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.